Herzlich willkommen zum Komsumcast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZBV und der Zürcher PR-Gesellschaft als Ersatz für den auch in diesem Jahr nicht stattfindenden Communication Summit. Bei mir im Studio ist jetzt Clarissa Haller. Sie war Kommunikationschefin gleich von drei Weltkonzernen, kann man sagen, nämlich von ABB, Credit Suisse und Siemens. Und dann habe ich gelesen, war sie früher auch mal bei Roche Diagnostics, also auch ein wichtiger Konzern für die Schweiz, und sie war auch mal noch bei Balsen. Ja, heute ist sie quasi zwischen zwei Jobs und hat vielleicht auch Zeit und vor allem auch Muße, ein bisschen über die Kommunikation zu sprechen. Denn ich habe gelesen, dass sie sagt, gute Kommunikation besitzt eine transformative Kraft. Da wollen wir mal schauen. Herzlich willkommen, Clarissa Haller.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Lipp.
Vielleicht ganz am Anfang die Frage, die ich allen Gästen stelle. Was hat Corona, hoffentlich ist die Epidemie dann irgendwann mal jetzt zu Ende, aber was hat sie diese Zeit gelehrt?
Ich würde die Frage gern auf zwei Ebenen beantworten. Einmal der privaten und der beruflichen, also aus der Kommunikationssicht. Privat würde ich sagen, wir haben festgestellt, dass sich das Leben einschneidend verändern kann in kürzester Zeit, ohne unser eigenes Zutun. Das weiß man theoretisch, aber das zu spüren, das ist dann doch schon nochmal was ganz anderes. Und aus beruflicher Sicht, aus Kommunikationssicht, aus meiner Sicht wird sich das ganze Thema Mitarbeiterführung, interne Kommunikation total verändern müssen.
Alles spannend, da werden wir jetzt darüber sprechen. Inwieweit glauben Sie, dass das eine Veränderung bringen wird?
Also in Zeiten, in denen auch in Zukunft, und davon gehe ich aus, das zeigen auch Studien, dass die Mitarbeiter weiterhin von zu Hause aus arbeiten möchten, einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit. Also in Zeiten, in denen die Mitarbeiter eben von zu Hause aus arbeiten, glaube ich, dass es dazu führen wird, dass die Loyalität dem Unternehmen gegenüber sehr stark nachlassen wird. Und irgendwann ist es dann zu Hause am Küchentisch oder am Schreibtisch eine Frage der Zeit, wann es dann egal wird, welches Logo oben rechts auf dem Bildschirm steht, zumal man dann für eine neue Aufgabe auch gar nicht mehr zügeln muss.
Also das heißt, Sie haben das Gefühl, dass die Leute weniger loyal sein werden, dass es im Prinzip fast schon egal ist, für welche Firma das man arbeitet?
Und das ist eben die Aufgabe der Unternehmung, darzustellen, warum es wichtig ist und gut ist, für gerade dieses Unternehmen zu arbeiten.
Also das heißt, der Sinn ist wichtiger, Purpose sagt man heute oft, die Mitarbeiter wollen einen Sinn sehen, das wird wichtiger werden.
Absolut. Und es geht eben darum, nicht nur zu informieren, also Thema interne Kommunikation, sondern wirklich die Mitarbeiter einzubeziehen und eine emotionale Verbindung zum Unternehmen zu schaffen und die Mitarbeiter stolz darauf zu machen, gerade für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und eben auch die Führung wird sich aus meiner Sicht verändern müssen. Man kann im Homeoffice nicht kontrollieren, ob jemand wirklich arbeitet oder ob er auf dem Sofa sitzt und Netflix schaut. Das heißt, das Vertrauen wird zu einer ganz anderen Währung werden. Die Mitarbeiter wollen wertgeschätzt werden für das, was sie tun, und sie wollen das Vertrauen des Arbeitgebers spüren.
Also Vertrauen ist wichtig und noch viele Chefs tun sich da noch so ein bisschen schwer. Also ich habe letztens eine Umfrage gesehen, da hat man ganz klar gesehen, die Chefs möchten eigentlich die Leute wieder im Büro haben und die Mitarbeiter wollen, die Mehrheit will das nicht oder nur bis zu einem gewissen Teil. Also da gibt es irgendwie eine Diskrepanz zwischen Chefetage und Mitarbeiter.
Ja.
Und was heißt jetzt das für die Chefs? Die müssen sich total umgewöhnen, und weshalb wollen die eigentlich die Mitarbeiter wieder bei sich haben? Ist das auch so ein bisschen Ego? Also man hat dann plötzlich das Gefühl, man ist weniger wichtig, weil man hat nicht mehr die Leute um sich herum. Man kann nicht jeden Tag die Leute rumkommandieren, sondern die sind irgendwo in den, im Homeoffice. Ist das schwierig für Chefs?
Also ich glaube nicht, dass es unbedingt um das Thema Rumkommandieren geht. Aber ich glaube schon, das ist auch meine Erfahrung, dass es wesentlich anspruchsvoller ist, aus dem Homeoffice heraus die Teams und die Mitarbeiter zu führen. Weil eben, wenn man sich persönlich sieht, es ist ein anderer Austausch. Es gibt eben jenseits des Meetings immer noch die Gelegenheit zu sagen, wie geht's dir und woran arbeitest du gerade? Oder einfach dann zu sagen, jetzt lass uns mal für einen Kaffee zusammen hinsetzen. Das ist natürlich aus dem Homeoffice raus anders. Also es ist Kamera ein, Kamera aus. Und man muss eben diese Momente, diese persönlichen Momente, die muss man schaffen, die muss man ganz anders einplanen. Und das ist anspruchsvoller.
Mir hat ein Chef gesagt, ganz offen in der Sendung, wissen Sie, wenn jemand zu Hause bleibt, dann kann er schon mal die Beförderung vergessen. Weil ich befördere niemand quasi, den ich nicht im täglichen Kontakt ständig um mich herum habe, den ich so beurteilen kann. Also nach dem Motto, wenn Sie befördert werden wollen, Da müssen Sie im Büro erscheinen.
Aber das wird die neue Realität sein. Davor kann man nicht die Augen zu verschließen. Und eben deshalb denke ich, Führung wird anspruchsvoller und Führung muss sich umstellen. Führung muss auch ein Stück weit neu gelernt werden. Das sieht man ja sowieso. Es hat sich schon sehr stark verändert durch den Einzug der digitalen Tools in den Unternehmensalltag, durch agiles Arbeiten, neue Arbeitsformen. Auch da hat sich ja schon gezeigt, dass Führung nicht mehr nur von denen ausgeht, die jetzt, ich sag mal, hierarchisch an der Spitze stehen, sondern Führung wird in agil arbeitenden Teams auch von Mitarbeitern übernommen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, einfach weil sie dieses Thema Leadership anders leben in agilen Organisationen. Und wie gesagt, das wird sich noch weiter verändern.
Also das wird die Chefs noch schwer herausfordern, von daher gesehen. Und jetzt die Kommunikation. Sie haben gesagt, Information ist ja mal das eine. Mhm. Das ist sicher schon wichtig, aber es braucht mehr als das. Ja. Es braucht Sinn, Zweck. Das alles muss Kommunikation auch vermitteln können heute.
Das wird Kommunikation vermitteln müssen. Und wie gesagt, es geht um Einbindung. Die Mitarbeiter wollen den Eindruck haben, dass sie ihren Beitrag leisten können zur Entwicklung des Unternehmens. Da hat sich die Kommunikation und auch die Erwartungshaltung hat sich sehr stark verändert. Wie sich eben auch der typische Karriereweg verändert hat. Noch vor 20, 30 Jahren lief eine Karriere oder konnte eine Karriere sehr geradlinig verlaufen. Das war keine Ausnahme, dass man sein ganzes Leben lang im selben Unternehmen zugebracht hat. Das hat sich sehr verändert. Heute sind die Mitarbeiter eher, ich sag mal, Unternehmer in eigener Sache. Sie möchten eine Aufgabe haben, die sie zufriedenstellt und sie möchten eine gute Führung haben, sie möchten Vorbilder haben und sie möchten ihre eigenen Ideen in den Arbeitsablauf einbringen dürfen. Und wie gesagt, das macht Führung anspruchsvoller. Und dem müssen eben auch die Tools, also die Kanäle und die Formate der internen Kommunikation entsprechen. Es müssen Formate sein, die auf Dialog ausgerichtet sind. Es müssen aber auch Formate sein, die auf die persönliche Situation, würde ich mal sagen, der Mitarbeitenden ausgerichtet ist. Wenn Sie das Thema nochmal nehmen, Covid. Es sind viele Mitarbeiter jetzt neu in Unternehmen angefangen, die noch nie im Büro waren, die noch nie ihre Kollegen kennengelernt haben. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Anspruchsgruppe für die Kommunikation. In Zeiten, in denen das früher, ich sag mal, ein Onboarding gab im Sinne von, das sind deine Kollegen und jetzt gehen wir gemeinsam zum Mittagessen und wir setzen uns zu einem Kaffee hin, ist heute ja vielfach ersetzt worden durch, das ist dein Laptop und das sind die Login-Daten und das war's.
Mach mal. Mhm.
Und da wird es ganz andere Formate brauchen, auch die Kultur einer Unternehmung zu vermitteln und ich sag mal, die Do's and Don'ts einer Kultur, die kennenzulernen, die zu vermitteln. Dafür braucht es ganz andere Formate und ganz andere Situationen.
Sie waren ja in drei riesigen Konzernen. Sie waren bei ABB, ich habe es gesagt, Credit Suisse, Siemens. Sind diese großen Konzerne eigentlich auf das ausgerichtet? Also ist das denen, was Sie jetzt alles gesagt haben, was die Anforderungen der Kommunikation in Zukunft sind, sind die auf diesem Level oder sind die noch weit davon entfernt? Weil das sind ja Firmen, die sehr viel Geld in die Kommunikation auch stecken. Das sind nicht irgendwelche KMUs, wo jetzt irgendjemand nebenbei noch ein bisschen Kommunikation macht, sondern das sind Weltkonzerne. Sind die auf diesem Level schon oder noch weit davon entfernt?
Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, Unternehmen für Unternehmen. Aber Sie sagen es, ich meine, das sind in der Regel die Unternehmungen, die auch die entsprechenden Kapazitäten haben und die Ressourcen haben. Und insofern sollte man davon ausgehen, dass die sich am ehesten oder am schnellsten darauf einstellen können.
Ich wollte Sie fragen, sind Sie eigentlich froh, dass Sie nicht mehr Kommunikationschefin der CS sind? Oder wäre das jetzt die Herausforderung? Die Bank hat einen Skandal nach dem anderen. Die Kommunikation ist nach meiner Meinung schlecht. Wäre das jetzt eine Chance, nochmal einzusteigen in die CS und da nochmal von vorne zu beginnen, von null?
Also ich
kann
hab,
nur noch besser werden.
Ich habe nach wie vor gute Kontakte in die CS herein. Die CS, also die Menschen, die bei der Credit Suisse arbeiten, sind ganz hervorragende Kollegen. Ich habe die Zeit dort wirklich sehr geschätzt, aber das Kapitel ist abgeschlossen.
Mhm. Also kein Comeback bei der CS. Aber man fragt sich dann manchmal schon, machen sich Kommunikationsverantwortliche wirklich Gedanken? Ich möchte ein Beispiel bringen, das bei mir so eingefahren ist. Der Herr Gottstein, der Konzernchef der Credit Suisse, der ist im Sommer vor 2 Jahren, als er ganz neu noch war, und er wollte betonen, dass er Schweizer ist und dass er bodenständig ist. Das habe ich eigentlich gut gefunden. Dann ist er in der Jass-Sendung des Schweizer Fernsehens gegangen, habe ich lustig gefunden, ein CS-Chef, ein Bank, der mal sich mal bodenständig geht. Da habe ich aber gedacht, hat die Kommunikation daran gedacht, dass wenn dann mal die Krise kommt, dass er dann auch in eine Sendung gehen muss, vielleicht dann eine Wirtschaftssendung oder eine News-Sendung. Hat man daran gedacht, weil es ist schon, man kann nicht einfach in die Ja-Sendung gehen und dann, wenn es schwierig wird, verschwunden. Aber natürlich hat man nicht daran gedacht, habe ich jetzt das Gefühl, weil nachher, als die Krise gekommen ist, sind alle abgetaucht, von Herrn Gottstein bis alle. Macht man sich eigentlich, wenn man solche Dinge macht, macht man sich auf solche Stufe, macht man sich Gedanken über sowas? Wie positioniere ich einen Chef langfristig oder ist das kein Gedanken mehr?
Ja, selbstverständlich macht man sich darüber Gedanken und nicht nur was den CEO angeht, sondern idealerweise eben was die gesamte Konzernleitung angeht, auch was den Verwaltungsratspräsidenten angeht, dass man sich sehr genau überlegt, wer übernimmt welche Rolle und eben auch, wenn es zur Krise kommt, wer stellt sich vor die Kamera.
Meistens stellt sich eben nie jemand vor die Kamera. Das ist das Interessante.
Also gerade in der Krise ist das sicherlich Chefsache, dass der Chef eben zur Außenwelt, aber auch zur Belegschaft spricht. Aber das sind eben Dinge, die man vorher auch gut vorbereiten und üben muss. Also es gibt, denke ich, ganz wenige Leute nur, die geborene Kommunikatoren sind und die eben auf eine Bühne stehen und vor Charisma sprühen. Das ist ein Muskel, den man trainieren muss. Mhm. Und idealerweise ist man vorbereitet auf solche Situationen und trainiert das eben auch sehr regelmäßig.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, es ist ein Muskel, den man trainieren muss. Man hat manchmal das Gefühl so von außen, dass die Leute das Gefühl haben, das kann ich einfach. Ich bin quasi der geborene Kommunikator, das muss ich gar nicht üben. Und da wird dann sehr viel Mittelmäßiges bis Schlechtes kommt da raus. Und dann frage ich mich immer eben, wieso wird das nicht geübt auf den Chefetagen, diese großen Firmen, die über so viele Ressourcen verfügen?
Also ich denke, dass vielen vielleicht nicht so bewusst ist, dass es nicht nur darum geht, was man sagt, also dass man seine Botschaften sehr genau plant, sondern auch, wie man es sagt. Also wie Sie sagen, also das Ganze drumherum ist genauso wichtig. Das zeigen auch Studien, dass wenn Menschen sich Sendungen anschauen oder Videos anschauen, dass ungefähr 50% des Gesagten, also des Inhaltes, eine Resonanz hat und der Rest ist das Drumherum. Also wie ist das Licht? Wie ist der Hintergrund?
Das Nicht-Kommunikative, das Nonverbale.
Das kommuniziert natürlich auch sehr, sehr stark. Mhm. Und das muss man im Hinterkopf halten, dass das, wie gesagt, genauso stark kommuniziert und genauso wichtig ist. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist, das sind Dinge, die kann man vorbereiten und die kann man üben.
Was eigentlich dann die Aufgabe des Kommunikationschefs wäre, das irgendwie einzuleiten. Aber die Frage ist, wie frei sind Kommunikationschefs auf dieser Ebene? Also können Sie eigentlich Ihrem Chef einen Spiegel vorhalten? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Fürstenhöfen im Mittelalter. Da gab es der Hofnarr, der quasi der Einzige war, der dem Fürst den Spiegel vorhalten durfte und sagen durfte, das, was du jetzt gemacht hast, war total schlimm und falsch. Kann das heute ein Kommunikationschef noch oder umgeben sich diese Konzernchefs einfach mit Kopfnickern, mit Leuten, die ihrer Meinung sind und sagen, du bist sowieso der Beste, du musst das gar nicht üben, weil du kannst das.
Also ich glaube, dass das grundsätzlich, wie Sie sagen, eine ganz wichtige Rolle des Kommunikationschefs ist, eben das zu übernehmen, diese Beratungsrolle, den Sparringspartner und eben auch mal den Spiegel vorzuhalten. Aber schlussendlich ist das eine Frage des gemeinsamen Verständnisses, wie diese Rolle interpretiert wird. Und es ist auch eine Vertrauensfrage. Also es ist sicherlich so, dass der Kommunikationschef und der CEO ein gemeinsames Verständnis dafür finden müssen und der CEO muss dem Kommunikationschef das Mandat geben, ihm auch Dinge zu sagen, die er nicht hören möchte. Mhm. Ansonsten natürlich fehlt da vielleicht auch ein wichtiges Feedback.
Ich glaube, immer auf dieser Chefetage fehlen oft so ein bisschen die Selbstkritik auch oder die Selbstreflexion. Haben Sie nicht das Gefühl?
Also ich würde das jetzt nicht einfach so pauschal sagen. Ich denke, das ist eine Frage der Persönlichkeit.
Aber Sie haben das Vertrauensverhältnis angesprochen. Heißt das heute, dass wenn ein Chef wechselt, und die Manager wechseln ja heute sehr häufig, ich glaube, durchschnittlich ist ein CEO etwa 4,5 Jahre noch in seinem Amt, dann kommt schon wieder der Nächste. Heißt das, dass dann der Kommunikationschef immer auch gleich gehen muss, weil es hier irgendwie ein ganz starkes Verhältnis geben muss? Und wenn dann der Neue kommt, dann will der auch einen neuen Kommunikationschef haben. Das funktioniert dann nicht mehr mit dem Amt.
Also das ist nicht die Regel, aber es ist auch nicht die Ausnahme. Also das passiert sehr häufig. Eben, Sie sprachen dieses besondere Vertrauensverhältnis an, das ist eine Tatsache. Und wie gesagt, wenn sich dieses Vertrauensverhältnis nicht bildet, dann wird es schwierig, diese Rolle des Sparringspartners einzunehmen. Ich würde darüber hinaus aber auch sagen, dass es wichtig ist, dass der Kommunikationschef eben nicht nur für den CEO arbeitet, sondern für die gesamte Konzernleitung.
Eben die Frage ist dann auch, wie stark muss eine Kommunikationsstelle diesen CEO auch aufbauen? Es gibt ja so Star-CEOs, oder? Und da gibt es aber solche, die eher so ein bisschen die grauen Mäuse sind. Also wie stark muss man einen solchen Chef heute auch wirklich aufbauen als Mann oder als Frau, als Ansprechpartner? Ist das heute wichtig? Es gibt ja jetzt, wir können da noch über die sozialen Medien sprechen. Also man kann Videos posten, man kann Filme machen, man kann Videos machen. Wie stark muss man dieses Mittel als Kommunikationschefin oder Chef heute nutzen, um auch dem CEO eine gewisse Aura vielleicht zu geben? Oder? Ja.
Also ich denke, grundsätzlich ist das so, dass der CEO der wichtigste oder einer der wichtigsten Repräsentanten eines Unternehmens ist. Ich denke, das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, wie wichtig das nach innen und nach außen ist, dass die präsent sind und sich zu Dingen äußern, Dinge erklären und die auch einordnen. Das ist eine sehr wichtige Rolle. Und insofern ist es auch wichtig, eben, dass Auftritte passieren und dass Auftritte gut geplant werden. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man, wenn Sie sagen, dass man den auf die Bühne stellt, dass man eben nichts macht, was nicht zu der Persönlichkeit passt. Ich habe das eben schon gesagt, nicht jeder fühlt sich auf einer Bühne wohl. Deshalb muss man dann schauen, welche Formate schafft man, die zu der Persönlichkeit des jeweiligen CEOs passen. Das ist was ganz Wichtiges, weil der ja eben kein Schauspieler ist, sondern er soll glaubwürdig rüberkommen und er soll Ernsthaftigkeit vermitteln. Und dafür braucht es eben die passenden Formate. Einfach zu sagen, jetzt schiebe ich jemanden mal auf die Bühne und der soll performen, das wird sicherlich nicht funktionieren. Und ist auch nicht glaubwürdig.
Und Sie haben ja gesagt, es gibt eben die passenden Formate. Es gibt ja heute unglaublich viele Formate. Ne? Früher ging man einfach mit einem Pressekommuniqué raus, sehr viel Text. Mhm. Heute gibt es Videos, heute gibt es Statements, heute kann man auf allen sozialen Medien sein, Kurzvideos, lange Videos, alles ist heute möglich. Ja, wie stark muss eigentlich ein CEO heute auf den sozialen Medien präsent sein? Muss der auf Twitter sein? Muss der auf Facebook sein? Muss der auf all diesen sozialen Kanälen heute präsent sein?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass man als Unternehmung auf diesen Kanälen unbedingt sein muss. Denn das zeigt, dass die junge Generation, ich sage jetzt mal so pauschal, die unter 30-Jährigen, die klassischen Medien wie Zeitungen, wie Fernsehen überhaupt nicht mehr nutzen. Und wenn ich die Menschen in dieser Altersklasse erreichen will, dann habe ich überhaupt nicht die Wahl, ob ich auf die sozialen Medien gehe oder nicht. Ich muss da sein. Aus meiner Sicht ist es eine unglaubliche Chance für CEOs, auf diesen Medien präsent zu sein. Und aus meiner Sicht, wenn jemand der Meinung ist, dass das ein Format ist, das zu ihm passt oder zu ihr passt, sollte er oder sie unbedingt dorthin. Aber nochmal, wenn jemand sagt, das bin ich nicht und das möchte ich nicht, würde ich ihn auch nicht zwingen, weil das merkt man dann auch.
Eben, der muss authentisch sein, aber heißt das dann, dass ein solcher Chef das dann auch selbst posten muss? Oder macht das dann immer der Kommunikationschef, die Kommunikationsabteilung? Weil es ist schon ein Problem, weil irgendjemand anders, der schreibt dann einfach einen anderen Text. Oder also wenn der Chef quasi der Kommunikationschefin sagt, mach du das, kommt es vielleicht doch nicht ganz so authentisch rüber. Also muss er das wirklich selbst machen? Hat man Zeit für sowas als CEO?
Also das ist eine Frage der Priorisierung natürlich, das ist klar. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt ein CEO die ganze Zeit auf den sozialen Medien sein muss. Ich glaube, dass das sehr gut die Kommunikationsabteilung erledigen kann, zumindest zum Teil. Ein Beispiel ist, wenn ein CEO eine Rede hält, einen Vortrag hält, dass dann jemand aus der Kommunikationsabteilung ein Foto macht und die wichtigsten Zitate dann dazu stellt. Wenn wir LinkedIn zum Beispiel nehmen, das ist ein Medium, auf dem man ja zum Beispiel auch Reden nochmal veröffentlichen kann. Da glaube ich, hätte es gar keinen Wert, wenn jetzt der CEO das selber postet. Natürlich macht das die Kommunikationsabteilung. Aber ja, ab und zu, glaube ich, ist es wichtig und auch hilfreich, wenn der CEO auch was selber macht. Das kann einmal im Monat sein, das kann bei speziellen Anlässen sein. Und das kann man ja auch extra kennzeichnen auf Twitter zum Beispiel, wenn jetzt der CEO spricht.
Das kann aber auch schief gehen. oder schwierig sein. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die Sie mal erzählt haben mit Joe Käse. Der war der Chef von Siemens und Sie waren Kommunikationschefin. Und der hat dann einen Tweet rausgesendet, wo er sich beklagt hat quasi über die AfD, über eine AfD-Parlamentarierin, die im Deutschen Bundestag irgendetwas gesagt hat, das ihm dann nicht gepasst hat. Dann hat er einen Tweet rausgesandt und da gab es einen Shitstorm. Und Sie waren aber gar nicht informiert als Kommunikationschefin, dass er sowas rauslässt.
Gut, aber da muss man flexibel sein.
Ja, genau.
Also
wir haben es erst im Nachhinein dann erfahren.
Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Vielleicht kann ich die Situation kurz erläutern. Also Herr Käser saß damals in einer Flughafen-Lounge, war auf dem Weg zu einem längeren Flug und hat eben in dieser Lounge, war eine Fernsehübertragung aus dem Deutschen Bundestag und er hat eben diese AfD-Politikerin sprechen hören. Es waren sehr rassistische Äußerungen, damals in der Flüchtlingskrise über Flüchtlinge. Und er hat dann eben sehr spontan einen Tweet abgesetzt, in dem er sich sehr davon distanziert hat. Und wir hatten das, und das ist eben wieder die Frage, wie gut ist man vorbereitet? Wir haben das sofort gesehen, haben uns sofort darauf einstellen können, auch ein Team zusammenstellen können.
Also Sie haben es gesehen,
können.
Aber er hat Sie nicht vorher informiert. Sie haben das quasi live mitgelesen.
Er hat mich in dem Fall nicht informiert. Er rief dann 2 Minuten später an und sagte, also ich habe gerade was getweetet. Und ich sagte dann, ja, ich habe schon gesehen. Und er sagte dann, also ich fliege jetzt nach China, ich bin die nächsten 12 Stunden nicht zu erreichen.
Mach mal.
Alles Gute so ungefähr. Aber darauf sind wir ausgerichtet gewesen. Also das war auch kein Problem. Und das ist natürlich die Frage, zu welchen Themen äußern sich CEOs. In dem Fall war das eine Äußerung, die er, ich denke, sehr bewusst getätigt hat. Wir haben auch später darüber gesprochen und er hat sehr klar gesagt, das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland leidet unter diesen Aussagen von Politikern vom rechten Rand und dass er es wichtig findet, eben als Unternehmen, das in einem hohen Maße abhängig ist von Exporten, also auch von der Einschätzung der Welt, von dem Blick auf die Welt als Standort Deutschland, dass man da etwas dagegen hält. Und es gab einen großen Shitstorm, das ist richtig. Es gab aber auch sehr viel Zuspruch. Es gab seitens der Medien dann auch Kritik, dass sich ein CEO überhaupt zu dieser Thematik äußert, im Sinne von Milton Friedman, the business of business is business, und nicht sich zu anderen Themen zu äußern. Aber wir haben zum Beispiel dann auch unsere Mitarbeiter gefragt, ob sie es schätzen, wenn der CEO sich zu Themen äußert in dieser Art. Und es waren 89% der Mitarbeiter, die gesagt haben, wir sind stolz darauf, dass er das macht. Und wir finden es auch wichtig, Stellung zu beziehen. Mhm. Damit sind wir auch wieder bei dem Thema Purpose.
Also wenn man jemanden hat an der Spitze eines Unternehmens, der etwas macht, das einem ja gefällt oder was man richtig findet, das kann dann auch wieder einen Motivationsschub geben als Mitarbeiter.
Absolut, ja.
Das heißt also, dass am Schluss war das eigentlich noch positiv. Am Anfang vielleicht ein Shitstorm. Am Schluss hat sich es vielleicht dann noch positiv ausgewirkt.
Also ich denke, es hat sich auf jeden Fall positiv ausgewirkt. Und nochmal, es ist aus meiner Sicht die Frage, ist man vorbereitet? Also sind die Kolleginnen und Kollegen, sind die trainiert, mit solchen Situationen umzugehen? Die Frage ist auch eben, hat man die richtigen Analytics-Tools aufgesetzt, dass man eben von diesen Dingen dann nicht komplett überrascht wird, sondern dass man sehr schnell reagieren kann. Aber das ist sowieso eine Voraussetzung in der digitalen Welt. Ordentlich vorbereitet zu sein.
Also das heißt aber, dass man permanent eigentlich diese sozialen Medien überwachen muss,
absolut,
kontrollieren muss. Man muss immer wissen, was läuft da gerade, welche Themen kommen hoch, die dann auf die Firma übergreifen können. Man muss also wirklich vorbereitet sein.
Man muss vorbereitet sein, aber ich würde das jetzt auch nicht als so eine Problematik darstellen. Ich glaube, das ist auch eine unglaubliche Chance. Mhm. Eine unglaubliche Chance.
Ich denke mir sowieso, viele Konzerne nehmen diese Chance eigentlich noch gar nicht wahr, weil ich denke immer, wir Journalisten der klassischen Medien, wir können doch heute total umgangen werden. Also früher war es eigentlich gar nicht möglich, ans große Publikum zu gehen, ohne über Journalisten zu gehen. Heute können diese Konzerne im Prinzip problemlos ihre ganze Message, ihre ganzen Botschaften über die sozialen Medien problemlos direkt an die Kunden, direkt an die Ansprechpartner bringen, ohne über die Journalisten gehen zu müssen. Also eine riesige Chance, die aber noch nicht so richtig wahrgenommen wird, in vielen Fällen, denke ich.
Also meine Erfahrung ist auch, dass in vielen Unternehmungen die sozialen Kanäle noch so, ich sag mal, an die Praktikanten delegiert sind, weil viele sich damit noch nicht beschäftigen wollen.
Die sind jung, die können das, ja.
Aber es ist eben ein solches Potenzial, das gut zu machen. Also ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen. Und man muss auch nicht auf allen Kanälen sein. Das muss man schauen, was passt zum Produkt, was passt zur Ausrichtung, was passt auch zur Kultur. Es gibt so viele Kanäle, man muss sich das anschauen, man muss sich die raussuchen, auf denen man präsent sein möchte. Und dann braucht es aber eine ordentliche Strategie, so wie es ja auch nach wie vor Medienstrategien.
Und jetzt, haben von der Credit Suisse gesprochen, es kommt ja sicher auch auf das Produkt drauf an. Es ist vielleicht einfacher ABB, wenn man irgendwie etwas über eine, man kann irgendetwas über eine Turbine sagen oder so, als jetzt zum Beispiel im Bankbusiness. Ist es da zum Beispiel denkbar, dass ein CEO sich wirklich in der Öffentlichkeit prominent über die sozialen Medien darstellt, oder gilt immer noch so ein bisschen das Gesetz Bank Secrecy, möglichst low profile, wir wollen eigentlich gar nicht irgendwie irgendwo sein, oder ist das nicht ein bisschen überholt dann auch?
Man muss ja keine Geheimnisse teilen, aber ich glaube, was sehr wichtig ist, es gibt immer mehr Informationen, immer mehr. Und niemand wartet jetzt darauf, dass ein Unternehmen sich zu irgendeinem Thema äußert. Das heißt, wenn man überhaupt gehört und gesehen werden möchte, dann muss man in der Lage sein, Geschichten zu erzählen. Und man muss auch in der Lage sein, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Das heißt, auch mit dem Turbinenpress-Release, die Zeiten sind vorbei, das will niemand mehr lesen. Man muss auch hier die Geschichte erzählen, was tut diese Turbine, wofür braucht es die überhaupt?
Das finde ich eben ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, man muss eigentlich ein Narrativ haben, man muss eine Story haben. Und das, glaube ich, ist in vielen Fällen überhaupt noch nicht der Fall. Also die großen Firmen geben noch einen unheimlichen Zahlensalat raus. Man hat heute unglaublich viele Zahlen, man sieht gar nicht mehr durch vor lauter Zahlen, aber was dahinter steckt oder die Story, die dahinter steckt, die wird nicht erzählt. Und das finde ich ein großes Problem.
Und das ist die große Herausforderung die große der Kunst Kommunikation. Es ist die große Kunst. Aber ich glaube, es wird nicht anders gehen. Weil die Frage ist, das hat sich durch die sozialen Medien sehr verändert. Die Frage ist nicht mehr, was habe ich als Unternehmen mitzuteilen, sondern die Frage ist vielmehr, was hat Resonanz? Worauf warten die Menschen? Was wollen die hören? Welchen Diskurs wollen sie führen? Und darauf muss man sich einstellen.
Und das heißt aber auch, dass die Wirtschaft sich viel stärker anstrengen muss. Wir hatten jetzt gerade wieder eine Abstimmung in der Schweiz, die eigentlich gegen Interesse des Finanzplatzes oder der Wirtschaft zum Teil auch gegangen ist. Und da hat man oft auch gesagt, die Wirtschaft hat so ein bisschen den Kontakt mit den normalen Leuten verloren. Oder man müsste stärke eben eine Geschichte. Man kann heute nicht einfach mehr sagen, ihr müsst so und so abstimmen, sonst gehen die Firmen weg, sondern man muss eine Geschichte erzählen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie sich die Erwartungshaltungen den Unternehmungen gegenüber verändert haben. Also vor 30, 40 Jahren war ein gutes Unternehmen ein Unternehmen, das Gewinn gemacht hat. Punkt. Und dann in den 80er Jahren mit den neuen Regeln der Corporate Governance musste dann ein gutes Unternehmen auch noch ethisch wirtschaften. Also keine Kartellabsprachen mehr und so weiter, keine Kinderarbeit. Und was vor circa 15 Jahren mit dem Einzug der sozialen Medien passiert ist, und Sie haben es eben gesagt, auf einmal konnte ich zu jedem sprechen, ich brauchte nicht mehr den Multiplikator der Journalisten dazwischen. Auf einmal muss ein gutes Unternehmen nicht nur erfolgreich und ethisch, sondern auch noch sympathisch sein. Das heißt, zu den Fakten kamen die Emotionen. Und die nächste Entwicklung, die passiert seit 5 Jahren, das ist die Purpose-Frage, wie Sie gesagt haben. Und dem muss ich gerecht werden. Das heißt, es haben sich die Erwartungshaltungen verändert, aber auch die Anspruchsgruppen. Die Anspruchsgruppen sind eben nicht mehr nur Kapitalmarkt und Kunden und Journalisten, sondern die breite Öffentlichkeit, die Gesellschaft.
Und es ist ja so, Sie haben gesagt, man kann zu jedem sprechen, das stimmt, aber jeder kann auch zurücksprechen.
Ganz genau.
Also heute ist jeder auch jemand, der irgendeinen Post publizieren kann, und der kann dann plötzlich wahnsinnige Dimensionen annehmen und dann wieder zurückgespielt werden an die Firma, und die muss dann wieder darauf reagieren.
Ganz
also das
genau.
ist heute sehr viel komplizierter, die Kommunikation.
Die ist komplexer geworden, aber es bietet auch sehr viel
Spannender.
Mehr Möglichkeiten. Also Stichwort Influencer zum Beispiel. Wie schaffe ich es eben, dass andere Menschen gut über meine Unternehmung reden? Denn wenn ich das selber tue, das ist nach wie vor wichtig, aber es ist natürlich auch so ein bisschen Propaganda, jeder erwartet das. insofern viel wichtiger und wirkungsvoller kann es sein, wenn andere gut über das Unternehmen reden.
Genau, und da kommen dann die klassischen Medien auch wieder ein bisschen ins Spiel, genau. Weil ich kenne auch CEOs, die sagen, ich gehe zum Beispiel in der Schweiz in die Tagesschau, ganz bewusst, auch um meine eigenen Mitarbeiter zu erreichen, weil es ist viel glaubwürdiger, wenn ich etwas in der Tagesschau oder in einer Zeitung sage, als wenn ich es über den internen Videokanal mache. Man glaubt mir mehr, wenn ich das gegen außen mache, auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern.
Das ist absolut so, da gibt es auch Studien zu, das ist so. Und ich denke, man darf trotzdem auch nicht vergessen, welche unglaublich wichtige Rolle die Medien nach wie vor haben. Denn bei all der Flut der Informationen, es gibt ja auch viele mittlerweile, die ihre Nachrichten nur noch über Facebook bekommen, bei all den Informationen weiß ich ja heute gar nicht mehr, was ist die Quelle? Ist das, was da informiert wird, stimmt das überhaupt, ist das wahrhaftig? Und da nehmen aus meiner Sicht die Medien eine unglaubliche Rolle ein. Das sind Leuchttürme, weil nur die Medien eben in der Lage sind, die Dinge in den Kontext zu setzen. Sie haben eine unglaubliche Glaubwürdigkeit. Und aus meiner Sicht sind die Medien wirklich die Stützen der Demokratie. Die werden noch viel wichtiger werden, als sie es waren.
Wobei wir eben zum Teil das Gefühl haben, dass sie ihre Rolle verlieren. Aber Sie sagen jetzt, es wird immer wichtiger, weil das Problem ist ja auch die Fake News, mit denen ist ja auch eine Firma dann konfrontiert, oder? Es kann sein, dass irgendwas über eine Firma, wo Sie jetzt vielleicht Kommunikationschefin sind, irgendwo auftaucht und da muss man Gegensteuer geben. Da muss man das sofort dann dagegenhalten, auch massiv?
Ja, muss man unbedingt. Also wenn ich vielleicht eine Begebenheit aus dem Siemens-Alltag erzählen darf. Damals wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt und das erste Interview, das er eben als gewählter Präsident gegeben hat, da fragte dann die Journalistin, so Herr Trump, jetzt kommen Sie sozusagen in der Realität an. Heißt das denn, dass Sie Dinge, die Sie noch im Wahlkampf gesagt haben, dass Sie die zurücknehmen? Und dann hat er gesagt, was soll ich denn zurücknehmen? Und dann hat die Journalistin gesagt, ja, Sie haben zum Beispiel gesagt, dass Windenergie schlecht ist. Das ist ja eigentlich heutzutage nicht mehr realistisch. Wie stehen Sie dazu? Und dann hat Herr Trump sinngemäß gesagt, dass er nach wie vor der Meinung ist, dass diese Windräder die Golfplätze verschandeln. Und er sagte den Satz, und die einzigen, die von der Windenergie profitieren, das sind die Chinesen und Siemens.
Also gleich wörtlich, gleich mit der Firma, nicht nur die Deutschen, sondern
das
Siemens.
Das sind Siemens. Okay. Und auch eben das war eine Frage der Analytics-Systeme. Wir haben das sofort gesehen. Und idealerweise ist man als Firma dann wirklich so organisiert und so aufgestellt, dass man sofort dagegenhalten kann. Dass man zum Beispiel den Energiemix der Vereinigten Staaten erklärt und dann eben darstellt, dass Windenergie wirklich einen ganz verschwindenden Anteil hat. Und dass der Anteil an der amerikanischen Windenergie, dass das zu 90% ein amerikanisches Unternehmen ist und eben nicht, ob jetzt China oder deutsche Unternehmen. Und dann kann man gleichzeitig erzählen, wie viele Arbeitsplätze eben Siemens bietet, wie viele Steuern gezahlt werden, was man für die amerikanische Wirtschaft tut und fürs Ausbildungssystem und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, sich darzustellen, weil man eben auch größtmögliche Aufmerksamkeit hat, wenn man auf dieser Bühne aufsetzt.
Und waren Sie denn vorbereitet für all das? Also das braucht ja dann auch sehr viel Arbeit. Man muss schnell das auf die Reihe kriegen. Das ist nicht einfach.
Das ist nicht einfach. Wir waren damals, es ist einige Jahre her, ich hatte gerade erst bei Siemens angefangen. Wir waren damals nicht so aufgestellt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber es war ein traumhaftes Beispiel für die ganze Organisation. Ein sehr sichtbares Beispiel, warum wir noch schneller werden müssen und warum wir auch noch unabhängiger von Agenturen werden müssen, die zuliefern. Man muss diese Kapazitäten und diese Kompetenzen im eigenen Haus haben, um eben entsprechend schnell sein zu können.
Jetzt hatten Sie drei Jobs bei drei wahnsinnig tollen Firmen eigentlich, also wichtigen Firmen. Peilen Sie jetzt die nächste wichtige Firma an oder was ist so Ihr Ziel?
Also was für mich wichtig ist, ist eben Dinge bewegen zu können und das ist keine Frage der Größe oder der Bedeutung einer Marke, sondern ich bin auf der Suche eben nach einem Platz, in dem ich das, was ich bis jetzt gemacht habe, einbringen kann. Ich interessiere mich für transformatorische Rollen und in die Richtung wird es auch
gehen.
Könnte
das auch eine Stelle beim Staat sein, einer staatlichen Behörde zum Beispiel, oder würde Sie das jetzt gar nicht interessieren? Weil da gibt es ja auch noch viel an Kommunikation. Kommunikationsbedarf. Was wir gerade jetzt in der Corona-Zeit gesehen haben, da mussten ja diese verschiedenen Bundesamt für Gesundheit und so permanent kommunizieren und es ist vieles nicht so rausgekommen, wie wir das uns gewünscht hätten. Also da gibt es auch noch viel Defizite. Wäre das was für Sie?
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich werde es mal überlegen.
Eher in einer privaten Firma vielleicht doch eher.
Ja, oder auf eine ganz andere Art und Weise.
Gut, Frau Haller, jetzt, das war interessant. Jetzt noch 5 Sätze zum Ergänzen am Schluss. Gute Kommunikation heißt für mich?
Zu verstehen, was die Erwartungshaltung der Anspruchsgruppen sind und diese zu beantworten.
Die Kommunikation ist heute eine der wichtigsten Aufgaben eines Chefs, weil?
Er der wichtigste Repräsentant des Unternehmens und damit die wichtigste Stimme des Unternehmens ist. Und das gilt auch nicht nur für CEOs, das gilt eben auch für Politiker und für Vertreter anderer Institutionen.
Social Media ist heute im Kommunikationsangebot einer großen Firma nicht mehr wegzudenken, weil
man auf diesen Kanälen direkt mit jedem Menschen überall auf der Welt kommunizieren kann.
Ein Konzernchef, der selber twittert, sollte beachten, dass
er nicht aus der Hüfte schießt, sondern sich unterstützen lässt und mit Augenmaß handelt.
Ein Konzernchef kommt kommunikativ authentisch rüber, wenn er
versteht, was zu ihm passt und was nicht zu ihm passt.
Vielen Dank, Clarissa Haller, für das Gespräch. Ich hoffe, ein paar der Konzerne hören unser Gespräch. Da gibt es, glaube ich, einiges zu lernen und einige Defizite noch auszuradieren. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und noch der Hinweis, diesen Comsumcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify zum Beispiel, Apple oder auch YouTube und natürlich auch auf unserer Homepage communicationsummit.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.